Hey, okay zusammen, mein Name ist Jan und ich habe das Privileg gehabt, gestern eine Predigt zu halten, eine Bibelstunde zu halten an der FG Bern. Allerdings war es dann so, dass die Aufnahme keinen Ton aufgenommen hat. Daher habe ich gedacht, ich mache doch das Ganze noch einmal auch auf Schriftdeutsch, da ich das auf Berndeutsch gemacht habe, als wir sehen. Genau. Ja, das Thema heute, wie. Wir haben gerade letzten Samstag eine Demo gehabt in der Stadt Bern, in dem es um das Thema Christenverfolgung geht. Und man wollte den Bundesrat und unsere Regierung aufmerksam machen, dass es eben viel mehr Christenverfolgung stattfindet, dass das ein Problem ist. Und die Frage ist für uns vielleicht auch, ja, was sollen wir denn tun in einer solchen Situation, wenn wirklich, sagen wir mal, vielleicht mal bei uns tatsächlich auch eine Christenverfolgung stattfinden wird. Ein guter Kollege von mir, beziehungsweise mehr gute Kollegen von mir, haben tatsächlich auch diese Idee verfilmt und haben das, ich verlinke euch ihren Kanal in der Beschreibung, sie werden im Januar 2025 dann die Serie publizieren. Sie haben schon mal einen Trailer hochgeladen, ist richtig cool geworden. Daher schaut da gerne mal hinein. Genau, aber deshalb wollen wir uns heute Psalm 11 anschauen. Okay, Psalm 11, hier steht, ein Psalm Davids vorzusingen. Ich werde das jetzt nicht machen, aber ihr seht schon, es ist ein Psalm Davids. Und man geht auch davon aus, dass dieser Psalm nicht nur von einer Person geschrieben wurde, die über David schreibt, sondern man geht auch davon aus, dass die meisten Psalmen, wo auch steht, ein Psalm Davids, dass dieser auch von David selber geschrieben wurde. Und der Grund liegt nahe, da David selber auch ein bekannter Lyrespieler war, so ein Zupfinstrument, das man früher gebraucht hat, vielleicht heute auch noch, ich habe es bisher noch nie gesehen. Genau, und das heißt, da er selber ein begabter Laienspieler war, sowie auch ein bekannter Songmacher in Israel und zudem auch sehr aktiv war in der Rolle von der ganzen Entwicklung des Worships von Israel in der alttestamentlichen Zeit, ja, liegt es daher auch nahe, dass David selber das Ganze geschrieben hat und dass er das Ganze auch ja, moderiert hat. Und es ist natürlich auch viel spannender, wenn es wirklich David war, weil wenn wir jetzt dann in diesen Text hineingehen, sehen wir, dass es eine Reflexion ist aus einer Zeit, die David selbst sehr stark geprägt hat. Ja, wir lesen hier aus Gottes unfehlbarem Wort. Ich habe hier die Luther 21 Bibel und wir lesen hier einen Psalm Davids vorzusingen. Ich vertraue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel in die Berge? Denn sie, die Gottlosen, spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, um damit heimlich auf die Aufrichtigen zu schießen. Wenn sie das Fundament zerstören, was kann dann der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen sehen herab. Und seine Blicke prüfen die Menschen. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, hasst seine Seele. Er wird Feuerkohlen, Feuer und Schwefel auf die Gottlosen regnen lassen, und ein sengender Wind wird ihnen zuteil. Denn der Herr ist gerecht und liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Ja, wenn wir uns ein bisschen die Geschichte Davids anschauen, ja, David, ihr kennt ihn, also beziehungsweise seine bekannte Geschichte von David und Goliath, wie er diesen Riesen besiegt hatte. Und zu dieser Zeit war gerade der erste König Israels am Regieren, nämlich der König Saul. Und König Saul hatte ebenfalls die Gunst des Herrn. Allerdings war es dann so, dass aufgrund Sauls Ungehorsamkeiten Saul diese Gunst immer und immer wieder verlor und so, dass sogar der gute Geist von ihm gewichen ist und ein böser Geist ihn quälte. Und Saul sah, dass David immer mehr die Gunst des Herrn erhalten hatte. Er sah, dass David, wie er von Samuel gesalbt wurde, wie er, wie ihm Dinge gelang, wie begabt er war. Und das führt halt dazu, dass Saul selber recht eifersüchtig wurde. Und es kam dann so, dass Saul selber aufgrund von seiner Eifersucht gegenüber David ihn umbringen wollte. Und interessanterweise war es Jonathan, der Sohn von Saul, also genau, gerade sein Sohn, war ein enger Freund von David selber. Und er sagte zu David, hey, mein Vater möchte dich umbringen, daher flieh. Ja. Auch die Frau von David selber riet ihm dazu, hey, David, flieh, Saul möchte dich umbringen. Und das ist nämlich das zentrale Motiv, ja, und das zentrale Problem, sagen wir mal so, von diesem Psalm, was dieser Psalm uns sagen möchte, nämlich die Flucht vor einer Krisensituation oder von einer Gefahr. Und wir sehen dieses Motiv nicht nur jetzt hier in diesem Psalm oder bei David, sondern wir sehen dieses Beispiel durch die ganze Bibel hinweg. Ich denke, das bekannteste Beispiel, das ihr vielleicht auch schon kennt, ist das von Hiob. Hiob selber war ein reichlich gesegneter Mann und er hatte die Gunst des Herrn, aber der Herr ließ dem Satan zu, dass dieser ihm so ziemlich alles wegnahm, was er besaß, bis auf sein Leben, um zu zeigen, dass dieser Mensch auch wirklich, dass der Hiob ihm dient, nicht nur weil es ihm gut geht und er reichlich gesegnet war, sondern weil er wirklich Gott bei Gott sein möchte. Und genau das sehen wir dann, dass seine Freunde, Hiobs Freunde, ihm dazu rieten, hey, Hiob, schau mal, Gott, du musst irgendetwas Falsches gemacht haben. Du hast sicherlich irgendetwas richtig Schlimmes gemacht, wo du noch nicht Buße getan hast und daher erleidest du all diese Dinge. Ein viel näheres Beispiel, das wir auch haben vom Neuen Testament, ist Petrus selbst und seine Interaktion mit Jesus. Jesus prophezeite ja mehrere Male, dass er eines Tages an das Kreuz gehen muss, und dass er ausgeliefert wird. Und Petrus verständlicherweise sagte zu Jesus, nein, Meister, du bist unser Messias, du bist der Sohn Gottes, nie und nimmer gehst du an das Kreuz. Und wie oft sehen wir dieses Motiv auch in unserem Leben? Ja. Sei es zum Beispiel durch die Christenverfolgung, die heutzutage überall stattfindet, wo wirklich Christen aufgrund ihrer Überzeugungen verfolgt werden, in Arbeitslager geschickt werden oder vielleicht ja, sogar öffentlich hingerichtet werden. Aber es müssen auch nicht unbedingt solche Gefahren sein. Ja? Es kann auch schon viel kleiner sein, wie es vielleicht heutzutage in der westlichen Gesellschaft ist. Wenn wir zum Beispiel am Arbeiten sind und wir haben die Möglichkeit, oder sagen wir mal so, wir müssen unethische Geschäftspraktiken ausführen. Wir müssen vielleicht Kunden Informationen vorhalten, damit man halt einen besten Profit erzielt. Und da können sogar auch die Tipps von unseren Arbeitskollegen sein, hey, macht einfach mit, ja, mach da mit. Entweder aufgrund der Gefahr, dass du vielleicht deinen Job verlieren wirst, wenn du es nicht machst, oder vielleicht sind sie sehr schlau und sagen dir, hey, mach doch so lange weiter, bis du auf eine Managerposition kommst und dann kannst du ja das Ganze umkrempeln. Daher mach das einfach in dieser Zeit ein bisschen. Mach ein bisschen mit. Oder etwas, das wir sicherlich oftmals auch haben, sind Diskussionen miteinander. Diskussionen, vielleicht auch Arbeitskollegen, mit Freunden vielleicht, die nicht im Glauben sind. Und die sagen, ja, die Ehe ist doch nur ein institutionelles Produkt der Zeit. Und heutzutage ist die Polygamie viel interessanter und das, was wir Menschen eigentlich bräuchten. Oder auch zum Beispiel, wieso wartest du mit dem Sex vor der Ehe? Ja, das macht doch alles gar keinen Sinn. Du sollst doch zuerst zusammen schlafen. und zusammen leben, bevor du dich dann wirklich committest mit vielleicht 30, 40 Jahren, weil es kann ja sehr viel passieren. Also all diese Dinge sind Anfechtungen, die wir auch heutzutage erleben. Und das ist das, was David gemeint hat mit dem Vers 2. Denn sie, die Gottlosen, spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, um damit heimlich auf die Aufrichtigen zu schießen. Also der Punkt hier ist das Wort heimlich. Also was, wenn, es ist ja noch gar nichts passiert. Also es ist ja noch gar nichts, es sind Gefahren, die potenziell passieren könnten. Ja. Es könnte sein, dass du deinen Job verlierst. Es kann sein, dass wenn du dafür, dass du aufgrund deines Christenseins als Verrückter angeschaut wirst, als Fundamentalist, als einer, der komplett vernebelt ist. Ja. Aber David bleibt nicht nur auf diesem Punkt. Was, wenn eine Gefahr sein könnte? Nein, er geht sogar weiter und sagt, wenn sie das Fundament zerstören, was kann dann der Gerechte tun? Also er betont hier nicht nur, was, wenn eine potenzielle Gefahr da ist, sondern auch, ich habe Notizen hier, was auch, wenn tatsächlich etwas zerstört wird. Zum Beispiel die Gemeinde selbst wird heutzutage ebenfalls als, nein, nicht heutzutage, in der Bibel auch als die Grundfeste, als das Fundament der Wahrheit bezeichnet. Also was, wenn zum Beispiel die FEG oder die Kirchen, die christlichen Kirchen geschlossen werden, aufgrund, weil sie eben Christen sind. Und in Malachi gibt es einen sehr interessanten Teil. Malachi, ich hatte das gerade letzte Woche in der Bibelstunde, und ich fand, es war wie ein Spiegel für unsere Gesellschaft. Ja. Weil dort sieht man wirklich, wie die Leute unseren Glauben angreifen. Ja, Malachi, das ist das letzte Buch, ja, das ist das letzte Buch vom Alten Testament, sofern man nicht die Apokryphen hineinnimmt. Genau. Und Malachi heißt auf Hebräisch der Bote und somit. Es ist gerade in dieser Zeit, bevor Jesus kam, waren ungefähr 400-500 Jahre dazwischen. Und jedes Mal, wenn Gott, sagen wir mal, ein bisschen weniger aktiv war, gingen die Leute ihre eigenen Wege und dienten anderen Götzen, Göttern und was es da nicht alles gibt. Und er sagt hier, ja, Gott erkennt ja unsere Gedanken. Er liest, oder er sagt die Gedanken der Zeit Israels, hey, wo ist denn der Gott, der straft? Es ist umsonst, dass man Gott dient, und was nützt es, sein Gebot zu halten und ein hartes Leben vor dem Herrn Zebaoth zu führen? Ja, sogar denken die Leute, darum preisen wir die Hochmütigen, denn die Gottlosen stehen gut da. Sie versuchen Gott und kommen davon. Wow. Also, es ist wie ein Spiegel, das vor uns gehalten wird. Ja. Und wir sehen das heutzutage auch. Die Gottlosen, ja, sagen wir zum Beispiel Elon Musk, Mark Zuckerberg, vielleicht auch Donald Trump. Ihr seht, wie erfolgreich sie sind, wie viel Geld sie haben. Und sie versuchen sogar Gott, ja. Sie machen sich vielleicht sogar lustig über diese Leute, aber auch besonders heutzutage in der Musikindustrie. Sie versuchen Gott und sie kommen davon und stehen ja noch gut da. Was bringt es denn, seine Gesetze bzw. seine Gebote zu halten? Ja, was bringt es das? Was bringt es, dieses Joch auf dich zu haben, und ein hartes Leben von dem Herrn Zebaoth zu führen, ihm zu dienen, wenn doch all die Leute, die das nicht machen, so viel besser dastehen? Und vielleicht wirst du auch angegriffen, weil du Christ bist. Du bist vielleicht als Verrückter angeschaut oder als Patriarch, Masochist. Aber Jesus reagierte sehr stark darauf. Ja, die Frage ist, wie David gefragt hat, was kann dann der Gerechte tun? Und ich denke, Jesus selbst hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ihr müsst euch vorstellen, Petrus ist einer der Heiligen. Ja, wir wissen, er ist eine der Personen, auf denen wir hochschauen können. Und Jesus reagierte scharf auf ihn. Er sagt Matthäus 16, 23, Geh weg hinter mich, Satan. Du bist mein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also, Jesus sagt hier somit nicht nur, hey, er hat es nicht irgendwie übertrieben oder was auch immer. Nein, das ist der Hauptpunkt. Es sind harte Worte, aber das ist der Hauptpunkt. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jobs Freund fasst das gut zusammen, Hiob 15, 17. Er sagt, ich will es dir zeigen. Also ich will es dir, Hiob, zeigen. Höre mir nur zu und ich will dir erzählen, was ich sah. Und da liegt das Hauptproblem. Wenn eine Gefahr ist, potenziell oder auch tatsächlich, dann ist es normal für uns, dass wir sagen, hey, ich will es dir zeigen, ich sehe ja, wie die Welt funktioniert aus meiner Perspektive und ich sage dir, was du tun sollst. Ich weiß es, ich gebe dir meine menschliche Perspektive und das ist der Punkt, es ist eine menschliche Perspektive. Und Jesus sagt hier, du meinst nicht, was menschlich, was göttlich ist, sondern eben was menschlich ist. Und was ist denn göttlich? Ja, was ist die göttliche Weisheit jetzt zu machen? Und wenn wir weiterlesen, haben wir die Antwort. Denn David sagt, setze deinen Blick nach oben. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel und seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschen. David bezeugt somit hier, der Herr ist in seinem Tempel, er ist da. Er ist entweder in der Bundeslade, zu dieser Zeit gab es ja noch die Bundeslade, oder auch in dem Tabernacle, ich weiß nicht, was das auf Deutsch sagt. Und er ist auch im Himmel, ja, er ist auf seinem Thron. Die Bundeslade wird manchmal auch als das Fußschemel des Thrones Gottes bezeichnet. Jedenfalls, er ist da. Und er ist nicht irgendein Schiedsrichter, ja. Ich meine, wer von euch hat da jemals schon seinen Schiedsrichter gehabt, bei dem er gedacht hat, bah, er hat jetzt wirklich nicht alles gesehen, ja, macht manchmal Fehlentscheidungen, macht manchmal gute Entscheidungen, aber er versucht alles richtig zu machen, aber er macht nicht alles richtig. Aber das ist nicht so bei Gott. Gott ist überall, er ist omnipräsent. Er ist außerhalb der Zeit und er sieht alles. Und seine Blicke prüfen die Menschen. Und wenn wir dann weitergehen, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Unrecht liebt, hasst seine Seele. Ist doch interessant. Ja, man würde meinen, David sagt jetzt nur, hey, diese Situation, er sieht es, sie bekommen ihre gerechte Strafe und der Psalm ist fertig. Ja. Aber das sagt er damit nicht. Er sagt hier, der Herr prüft den Gerechten. Das ist interessant, ja. Er sagt somit, diese Situationen, die du erlebst, die auch ungerecht sein können, ja, die Verfolgung oder auch wenn du blöd angeschaut bist, wirst, das sind Momente, wo Gott dich prüft und sehen möchte oder ja doch sehen möchte, wie dass du deinen Glauben auch nach außen zeigen kannst. Und verstehe mich nicht falsch, ja, mach nicht den Umkehrschluss und denkt, ja, wenn ich jetzt eine Prüfung nicht bestanden habe oder zwei, drei, dann ist mein Glaube nichts mehr wert oder ich bin kein Christ mehr, ich bin nicht mehr gerettet. Nein, ich möchte das wirklich nicht so sagen. Aber der Herr bezeugt, das sind Momente, wo du deinen Glauben zeigen kannst, ja, nee, für Gott zeigen kannst, für dich zeigen kannst, aber auch für deine Mitmenschen zeigen kannst. Ja, wir wollen die drei Punkte anschauen. Gott selber, er möchte keinen Schönwetterchrist. Was heißt das? Ein Schönwetterchrist ist eine Person, die, und das ist heutzutage in unserer Gesellschaft sehr dominant in den Gedanken ist, solange du mir das geben kannst, was mich befriedigt, ja, solange du das kannst, zum Beispiel die günstigsten Preise anbietest, die besten Service anbietest oder sagen meine Freundin meine Bedürfnisse stillt, dann bin ich bei ihr. Aber sobald es jemand anders gibt, sobald ich etwas Besseres bekomme, bin ich wieder weg. Sobald die Person mich enttäuscht, ich bin weg. Und ich meine, stellt euch vor, ja, stellt euch vor, euer Bruder, Schwester, euer Ehemann, Ehefrau oder Freund, Freundin oder sogar dein bester Kollege oder Kollegin, ja, bleibt nur so lange bei dir und ist so lange mit dir befreundet, wie du ihr behilflich bist. Und der erste Moment, wo du ihr das oder ihm das nicht mehr geben kannst, was er möchte, ist diese Person weg und geht zu einer anderen Person. Wie würdet ihr euch fühlen? Und wie sehr ist das respektlos gegenüber Gott selbst? Denn Gott möchte, dass du bei ihm bleibst, unabhängig davon, was passiert. Er möchte, dass du ihn liebst, für wen er ist und nicht für was er dir geben kann. Weil Gott kann dir alles geben, ja? Aber wir Menschen haben die Tendenz, dass wenn wir alles erhalten, dass wir dann auch nur noch auf das schauen. Und dass wir nur noch das wollen, was wir gegeben bekommen und nicht mehr dankbar sind für die Person, die uns diese Sachen gibt. Und stellt euch vor, es gibt einen Spruch, ja, der sagt, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Aber ich bin jetzt nicht ein Kriegsfan, möchte ich nicht sagen. Aber dieser Satz stimmt, ja. Weil ich kann wirklich sagen, wenn jedes Mal, wenn wir durch diese Prüfungen durchbestehen und für unseren Glauben durchgehen, erkennen wir immer mehr, dass wir wirklich auch Gründe haben für die Hoffnung, die in uns liegt. Und das ist so schön. Ja, das heißt, wir werden selber gestärkt und das Interessante ist, auch unsere Mitmenschen werden dadurch gestärkt. Ich war in letzter Zeit in China und ich hatte Respekt davor, ja, dort zu sein. Ich habe die Bibel-App gelöscht, ich habe sogar die christliche Musik gelöscht aus meinem Handy, weil ich Sorgen hatte, dass irgendjemand merkte, dass ich Christ bin. Und ich war richtig schockiert, als ich dort ankam, weil es war gerade um die Weihnachtszeit und ich sah plötzlich Menschen, die waren in einem Kreis und ich kenne nicht viele Bücher, die einen Goldschnitt haben, ja, aber es war eine Person mit einem Goldschnitt, Buch dort, seine Gruppe philippinischer Leute und haben aus der Bibel etwas gehört wahrscheinlich und saßen rum und hörten der Person zu. Und ich war in einem Dorf, und das war wirklich verrückt. Ich war in einem Dorf und plötzlich hörte ich ein Lied, das ich nur in meiner eigenen Gemeinde jemals gehört hatte. Und das sangen Leute, christliche Lieder in einer Gruppe und ich in der Öffentlichkeit und ich hatte Angst, dass jemand mein Handy anschauen würde und sehen würde, ich habe christliche Lieder darauf. Und ich sah Leute, die haben ein Kreuz um den Hals gehabt. Und jedes Mal, als ich diese Sachen sah, war ich so unglaublich ermutigt durch ihr Verhalten, wie sie in diesen Zeiten und unter Verfolgung für diesen Glauben einstanden und auch zeigten, hey, wir haben wirkliche Gründe für diese Hoffnung. Es ist nicht nur eine psychologische Stütze. Gott ist nicht nur da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Nein, Gott ist eine lebendige Realität, die wir hier haben. Und die es nicht zu verlieren gilt. Und ja, und das stärkte mich, das stärkt andere. Und durch das Durchlaufen der Prüfung stärkt das nicht nur mich, ist nicht nur gegenüber Gott, sondern auch für unsere Mitmenschen, damit die sehen, ja, wir haben wirklich Gründe dafür. Und der englische Prediger Charles Spurgeon, er kommentierte zu diesem Psalm einmal: Lieber wagt David die Gefahr, als dass er ein Misstrauen gegenüber dem Herrn, seinem Gott, zeigt. Und schlussendlich kommt es auf das zurück. Es kommt auf das zurück, dass wir in diesen Situationen denken, dass Gott das nicht sieht oder dass Gott das nicht im Griff hat. Und besonders wenn wir wirklich, und ich sage nicht, dass es einfach ist, aber was, wenn wir wirklich darunter leiden? Was, wenn wir wirklich aufgrund unseres Glaubens unseren Job verlieren und Kinder ernähren müssen? Was, wenn wir Probleme haben und nicht mehr weiterkommen? Oder wenn wir wirklich unsere Freundesgruppe verlieren? Was, wenn all das passiert oder wenn wir sogar verfolgt werden? Wir haben das Gefühl, Gott ist nicht da, er sieht uns nicht. Er sieht nur die Leute, die das nicht machen, und denen geht es gut und uns geht es schlecht. Wo ist denn dieser mächtige Gott, der uns liebt? Und es geht immer auf das Misstrauen zurück, dass Gott das Ganze nicht im Griff hat. Und das Schöne ist, was wir wissen dürfen, ist aus Römer 8, 28, Gott sagt uns, hey, alles, was ihr erlebt, alles, was passiert, alle Dinge, die für die Gerechten, die Gott folgen, dienen zum Besten. Ja, alles, wir werden einmal verstehen, wieso das alles passieren musste. Manchmal verstehen wir das erst, verstehen wir das auch in dieser Zeit, aber manchmal verstehen wir das auch in der Zeit danach. Und es ist nicht immer einfach, auf Gott zu vertrauen. Das möchte ich wirklich nicht sagen, aber es ist wichtig, dass wir immer mehr und mehr dem vertrauen dürfen und dafür einstehen sollten. Ich möchte aber auch betonen, dass es auch genauso wichtig ist, klug und weise zu handeln. Auch Jesus zu seiner Zeit, ja, nicht jeden Kampf Kopf vorhinüber die Leute angegriffen, sondern er hat sich auch manchmal zurückgezogen. Er ist den Leuten entwichen, etc. Und er lehrt auch in Matthäus 10, 16: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und diese Worte sollen uns auch ermutigen, Situationen weise abzuschätzen. Und ich denke, es gibt zwei gute Arten, wie wir das machen können. Das eine ist durch das Gebet. Das Gebet ist die direkte Beziehung, die wir zu Gott pflegen, und indem wir auch uns dann in diesen Situationen darauf verlassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns leitet durch solche Situationen. Ich verstehe natürlich, jetzt kommt die Frage, hey, ja, wie weiß ich denn, was meine Gedanken sind, was der Heilige Geist ist, der jetzt zu mir gesprochen hat? Und ich würde sagen, Timothy Keller fasst es gut zusammen, ein amerikanischer Pastor, der auch wirklich coole Bücher geschrieben hat, wie zum Beispiel The Reason for God. Falls du das noch nicht kennst und auch noch nicht wirklich gläubig bist, kann ich dir das sehr empfehlen. Jedenfalls, genau, jedenfalls, er sagte, je mehr Bücher er über C.S. Lewis las, der Autor, der Narnia geschrieben hatte, je mehr Bücher er über C.S. Lewis las, desto mehr konnte er sich hineinversetzen, wie er dachte, wie er handeln würde und wie er schreibt. Und wir kennen das so gut, ja. Wir haben das vielleicht schon mal von unseren Eltern gehört, wenn sie uns fragen, hey, wie hätte jetzt dein Bruder in diesen Situationen gehandelt oder wie hätte jetzt deine Schwester gehandelt, wie hätte dein bester Freund in dieser Situation gehandelt? Meistens eher auf eine toxische Art und Weise, wenn sie das sagen, aber nichtsdestotrotz kommt es darauf zurück, dass wir wissen, weil wir die Person gut kennen, wie sie in welchen Situationen gehandelt hätten. Und das ist das Schöne. Also das Schöne ist, dass wir nicht einfach Schriften haben von Menschen, die irgendetwas über Gott geschrieben haben, ja, sondern wir haben tatsächlich Gott selbst, das zu uns spricht. Das hier ist das lebendige Wort Gottes, das zu uns spricht. Und je mehr wir darin lesen, desto mehr verstehen wir auch, wie Gott in welchen Situationen wie handelt. Und wenn wir das lesen, denke ich, komme ich auf vier oder sagen wir drei wichtige Punkte. Das erste ist, wenn es um die zentrale Wahrheiten geht und um das Evangelium geht. Wenn diese Dinge angegriffen werden, dann sollten wir dafür einstehen. Weil das sind wirklich auch die Grundfeste und das ist etwas, was wir, das ist das Zentrum, ja. Wie Jesus uns nicht verleugnet hat, sollten wir auch ihn nicht verleugnen. Das Zweite ist, wenn unser Schweigen Ungerechtigkeit fördern würde. In Jesaja 1,17 fordert Gott uns auf, dass wir nach Recht trachten, dass wir den Unterdrückten helfen, den Waisen auch Recht schaffen und die Sache der Witwen führen. Das heißt, auf ihr Gemeinwohl achten und allgemein eine moralische Verantwortung gegenüber den ärmeren und weniger privilegierten Menschen auf dieser Welt führen. Und wenn unser Schweigen so mit dieser Ungerechtigkeit fördern würde, sollten wir eigentlich auch dafür einstehen. Und das Dritte ist, wenn der Heilige Geist in diesen Momenten uns dazu auch drängt, etwas zu sagen, dann sollten wir das nicht unterdrücken, sondern uns von ihm leiten lassen. In Matthäus 7,6 sagt Jesus aber auch: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also wenn ihr merkt, dass die Person gegenüber oder die Situation wirklich keine Frucht bringen würde, ja, wenn es nichts bringen würde, wenn ihr seht, die andere Person ist nur dazu da, um euch in eine Schublade zu schieben und euch Namen zu rufen, wie zum Beispiel Verrückter oder Fanatiker oder wie auch immer, dann kann es gut, also dann ist es weise, einfach die Perlen nicht eben vor die Säue zu werfen, sondern dann weiterzuziehen. Wohl wissen, dass wir schon etwas gepflanzt haben, weil wir sind nicht da, um zu urteilen. Dafür ist der Heilige Geist da. Sondern wir sind nur da, um das Evangelium weiterzugeben und zu verbreiten. David aber spricht nicht nur davon, dass wir geprüft werden, also die Situationen sind nicht nur da, um uns selbst zu prüfen, sondern tatsächlich sagt er auch: Hey, es gibt einen Unterschied zwischen die, die Gott dienen und die, die Gott nicht dienen. Das sagt Gott selbst auch in Maleachi. In Maleachi. Und dort sagt er: Und ihr werdet dann wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Und das ist Gott selbst, der das gesagt hat. Genau, und wir lesen hier dann auch, eben er hasst seine Seele von Ungerechten und er wird Feuerkohlen, Feuer und Schwefel auf die Gottlosen regnen lassen und ein sengender Wind wird ihnen zuteil. Vers 6, statt Feuerkohlen steht in manchen Übersetzungen auch Schlingen, was eigentlich ein super Bild ist, weil am Anfang haben wir David, der sagt: Was sagt ihr zu mir, dass ich wie ein Vogel fliehen sollte? Und er nimmt dieses Bild vom Vogel und verbindet es mit Gottes Urteil im Vers 6 mit den Schlingen, wie ein Netz, das eigentlich die Gottlosen einfangen. Also eigentlich sind diese, die Gottlosen, eigentlich die Vögel, die fliehen sollen, nicht wir. Und das Urteil, ja, das kann in dieser Menschheitsgeschichte, in dieser Historie passieren, in der Zeit, in der wir hier leben, wie zum Beispiel mit dem Sodom und Gomorra, das vor langer Zeit mal passiert ist. Und genau, Sodom und Gomorra, das vor langer Zeit passiert ist, wie wir das auch sehen mit dem Bild Feuer und Schwefel. Oder auch ein Glutwind wird oder ist ihres Bechers Anteil und ihres Kelches. Und wir kennen dieses Bild zu gut. Ja, das Bild des Kelches ist ein Zeichen von Gottes Zorn oder Urteil gegenüber die am Ende der Zeit. Also, das heißt, manchmal sehen wir das in dieser Historie, manchmal erst in einer späteren Zeit. Aber nichtsdestotrotz, Gottes Zorn ist real. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass dieser Kelch, der Jesus für uns getrunken hat, und ihr müsst euch vorstellen, dieser Kelch ist nicht etwas Leichtes. Jesus selbst bat zu Gott, dass er doch, oder bat zu seinem Vater, dass er doch diesen Kelch ihm wegnehmen würde. wenn es sein Wille ist. Er erbat ihn, er schwitzte Blutstropfen und Schweiß wie Blutstropfen. Er war wirklich richtig in Sorge und hatte Angst, und ein Engel musste zu ihm kommen, um ihm das wegzunehmen, um ihn zu beruhigen. Nicht den Kelch wegzunehmen, sondern ihn zu beruhigen. Und er trank diesen Kelch für uns. Nicht, weil wir ihm dienen. Auch nicht, weil wir besonders gut sind oder besonders gehorsam sind. Nein, er trank diesen Kelch rein aus Gnade heraus. Aus Gnade, aus dem Glauben von uns. Als Geschenk. Ja, nicht weil wir besonders gut sind. Nicht weil wir besonders gehorsam sind. Nein. Es ist rein aus Gnade. Wir hätten, unabhängig davon, wir hätten es auch verdient, diesen Kelch zu trinken. Und der Herr ist gerecht und er liebt die gerechten Taten. Aber diese Taten, ja, er sagt es ja auch, er liebt die gerechten Taten, denn der Herr ist gerecht und liebt Gerechtigkeit. Er liebt schon, dass wir gerechte Taten machen, aber diese Taten, wir verdienen uns nicht die Gerechtigkeit durch unsere gerechten Taten, sondern die gerechte Taten ist die Frucht aus dem Heiligen Geist, aus dem Geist von ihm, dass wir als eine Antwort gegenüber seiner Liebe zeigen, aus Dankbarkeit für das, was er uns getan hat. Ja, so wie wenn du zu deiner Frau sagst, hey, ich liebe dich, dass du sie liebst, ist nicht, weil du ihr besonders viele Blumen schenkst, ja. Weil jemand könnte dir auch sehr viele Blumen schenken und dich nicht lieben. Das heißt, die Taten an sich ist es nicht, was bezeugt wird, dass du die Person liebst. Aber wenn du wirklich Jesus liebst, ja, dann zeigt sich das auch aus deinen Taten. Wenn du deine Frau oder deinen Mann wirklich liebst, dann zeigt es sich aus deinen Taten gegenüber ihr. Nicht als Zwang oder weil du damit deine Liebe beweisen musst, aber weil das die Frucht ist der Liebe, die entsteht. Und diejenigen, die meinen, sie können sich selbst erretten durch ihre guten Taten, die werden den Kelch, also Gottes Urteil, selbst trinken müssen. Ja, was für ein unglaublicher Psalm wir da haben. Und wir sehen auch das zentrale Motiv, ja, und das Problem anhand der Struktur des Psalmes. Der Psalm hat eine chiastische Struktur, also chiastisch bedeutet, die Struktur ist wie eine Pyramide. Man beginnt vom Thema her, von A, B und geht auf den Höhepunkt C und geht dann wieder zurück auf Thema B und dann wieder auf das Thema A. Und das ist bei vielen Psalmen so, nicht bei allen, aber bei vielen. Und wir sehen da, wie David am Anfang sagt, hey, der Herr, ich vertraue auf den Herrn, aber er betont das Problem von Situationen auf der Erde, von Menschen, die uns anfechten. Und das kann auch unsere eigenen Gedanken sein, die uns anfechten, die uns sagen, hey, flieh doch. Und er geht von diesem Punkt von uns Menschen hinauf. Was ist die Antwort auf das Problem? Gott ist die Antwort. Dein Blick sollte nach oben gehen. Dein Blick sollte zum Herrn gehen. Und er ist da, er ist präsent, er lebt und er prüft alles. Und dann geht der Blick wieder zurück, weil der Herr, er prüft nämlich nicht nur, er urteilt nicht nur die Ungerechten, sondern er prüft uns in diesen Situationen auch damit. Aber wir dürfen uns darauf vertrauen, dass er einmal urteilen wird. Und sein Urteil ist seines, nicht unseres. Ja, wir werden nicht urteilen. Wir werden auch nicht Selbstjustiz ausführen, sondern wir werden nach seinem Willen leben und fortschreiten. Und wir dürfen uns auch verlassen, dass wir ihm vertrauen dürfen und dass wir eines Tages, die Aufrichtigen, werden sein Angesicht schauen. Dass wir eines Tages sein Angesicht schauen dürfen und dass alles zum Guten dienen wird, was wir erleben. Deshalb, ja, lasst uns deshalb feststehen, in dieser Hoffnung, die wir in Christus haben dürfen. Philipper 4,13, einer meiner Lieblingsverse, sagt Paulus: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch Christus allein. Und wir können durch diese Kraft Christi allem begegnen, was uns herausfordert. Wenn wir angefochten werden, sei es durch äußere Gefahren, sei es durch unsere eigenen Gedanken, was es auch ist, ja, lasst uns nicht zurückweichen, sondern in Gott unsere Zuflucht suchen, im Gebet, durch den Heiligen Geist und auch durch das Wort Gottes. Und aus dieser Sicherheit heraus handeln wir. Matthäus 5,10 erinnert uns: Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Amen. Genau, daher, lass uns gemeinsam beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und du siehst die Situation hier auf der Erde, du siehst, dass die Christenverfolgung auch wieder zunimmt. Ich bitte dich, dass die Menschen das erkennen dürfen. Und ja, es muss auch nicht mal Christenverfolgung sein. Es muss nicht mal so weit gehen. Es können auch kleine Anfechtungen sein, die wir tagtäglich erleben. Und herrlicher Vater, ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst durch den Heiligen Geist, dass du uns den Mut gibst, in diesen Situationen auch für dich einzustehen und dass wir, ja, dass wir auch erkennen dürfen, dass wir Gründe haben für die Hoffnung, die in uns liegt. Ich bitte dich für die Person, die das jetzt hört, dass sie gestärkt wird. Ich bitte, dass du auch, ja, das gute Werk, das du in ihr begonnen hast, dass du das auch zu Ende führst. Und ich bitte das im Namen deines Sohnes. Amen. Genau, das war Psalm 11. Ein unglaublicher Vers. Und ja, das ist mein erstes Video. Ich werde schauen, wie das weitergeht, wann ich wieder einen nächsten Vortrag halten werde oder genau, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Daher, wenn ihr Interesse habt, das Ganze auch zu unterstützen, abonniert mich gerne und ja, ich freue mich auf ein anderes Mal. Gott segne dich. Ciao.